Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik. So, Folge 26 aufgenommen am 24.11. Und wir werden mit der Folge online gehen am 25.11., also morgen. Am Anfang zunächst mal in eigener Sache. Vielen Dank für die netten Rückmeldungen. Darum haben wir ja letzte Woche gebeten, oder letzte Folge. Und es sind ein paar wirklich nette Nachrichten gekommen, auch wirklich inhaltliche Rückmeldungen. Das freut uns sehr und hoffen natürlich, dass euch diese Folge genauso gefällt. Wenn es so ist, bewertet uns gerne auf allen Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und genau, deswegen starten wir jetzt mit der Folge inhaltlich. Was war los diese Woche?
Genau, dann vielleicht erstmal bei mir persönlich war los, dass ich gestern bei Amprion war, und zwar in der Netzleitwarte Brauweiler. Wir waren da auf Einladung des CTOs Dr. Hendrik Neumann, der unter anderem auch bei uns an der FFE im Vorstand ist, und er hat uns eingeladen für ein paar Diskussionen, und da durften wir dann auch in die Netzleitwarte rein. Das ist ein hochgesichertes Gebäude und es war sehr beeindruckend, wie hier einerseits das gesamte Netzgebiet von Amprion, eins der vier Übertragungsnetzgebiete hier in Deutschland, gemanagt wird, gesteuert wird, wie da die einzelnen Leute auf dem Posten sitzen, wie sie miteinander arbeiten. Und was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass sie auch hier als einer der größten in Europa einen großen Teil der Nachbarländer, Nachbargebiete mit monitoren, mitschauen, dass da alles sozusagen nach Plan läuft, beziehungsweise dann entsprechend Meldungen machen und entsprechende Maßnahmen einleiten.
Wie kann man sich das vorstellen? Da sitzen Menschen vor großen Monitoren, so vergleichbar wie der Herr Schmidt bei Bayern Netz, der das fürs Gas macht. Jetzt bei Strom, Amprion, und da ist es halt einfach viel schneller, da das elektrische Netz reagiert, viel sensibler, es sind andere Größen, auf die man achten muss, Blindleistung, Spannungshöhe, Frequenz. War das vergleichbar oder ist es anders gewesen?
Das trifft schon ganz gut. Also erstmal ist dieser Monitor ist wirklich gigantisch, also das ist eine riesen Leinwand. Und dann eben diese Arbeitsplätze davor, wovon dann drei aktiv besetzt sind, die das Ganze besteuern, und wirklich viele, viele, viele Kennzahlen, die dort an der Wand sind, die gemanagt werden und dann ja wirklich auch aktiv dann reagiert wird, wie du sagst, zum Beispiel, wenn irgendwie zu viel Blindleistung, zu wenig Blindleistung im System ist, dann entsprechend Kraftwerke anzuweisen, hochzufahren etc. Ja. Und das ganze Thema Regelleistung, so wird von dort aktiv dann gemanagt. Ja.
Europaweit?
Nein, also gemanagt wird dann tatsächlich nur ihre Regelzone, aber in Abstimmung natürlich mit den anderen. Aber sie haben hier die besondere Verantwortung, auch den größeren Blick sozusagen nicht nur auf ihre Regelzone, sondern auf die anderen dann auch noch zu haben, um das Gesamtsystem im Blick zu haben, weil das auch einer dann haben muss.
Okay, und wie ist die Stimmung so?
Stimmung war recht ruhig dort, ruhiger Raum. Interessant fand ich, weil wir das ja auch mal hier in Redispatch hatten, die Geschichten auch dazu, wie die Ukraine angeschlossen wurde und dass das wirklich ein Riesenkraftakt war. Das war ja so mehr eine Erfolgsmeldung in den Medien, aber da wurde uns auch nochmal klar gemacht, was dahinter steckt, auch welche Risiken letztendlich dann fürs Verbundnetz damit verbunden sind, hier jemanden mit reinzunehmen, aber dass das alles erfolgreich geklappt hat. Und auch, dass jetzt wirklich über diesen Anschluss nennenswerte Leistungen in die Ukraine transportiert werden können, die das ja momentan sehr stark gebrauchen, ist ja tagtäglich in den Nachrichten. Und da hat derjenige, der uns dort geführt hat, auch erzählt, dass bei diesen Arbeitskreistreffen, wenn dann die Ukrainer dann wirklich berichten, wie dort direkt nach dem Beschuss die neuen Seile aufgezogen werden und der nächste Beschuss startet schon wieder. Also er hat da einen höchsten Respekt gezollt für das, wie die gerade schaffen, ihr Netz live im Prinzip wieder zu reparieren und zu managen. Er meinte, das wäre wirklich eine Wahnsinnsleistung, die dort bringen.
Okay.
Aber damit, denke ich, kommen wir direkt auch zu den größeren Nachrichten und passen dazu, wie sieht's aus mit der Versorgungssicherheit?
Ja, vielleicht bleibt mal gleich beim Strom. Wir hatten in der letzten Folge ja auch das Thema Kernkraftwerke in Frankreich, haben hier einen weiteren Grund genannt, dass auch Streike zu Verzögerungen führen können. Und jetzt ging nochmal durch die Community, dass wirklich Verzögerungen im Hochlauf dieser französischen Atomkraftwerke zu verzeichnen sind. Also nochmal zur Wiederholung, 61 Gigawatt Gesamtleistung verfügt Frankreich und aktuell sind circa 30 oder knappe 30 Gigawatt am Netz. Man hatte oder man ist davon ausgegangen, dass jetzt im November circa 4 bis 5 Gigawatt mehr schon am Netz sind. Und in dem Stresstest, der ja hier in Deutschland gerechnet worden ist, im pessimistischsten Szenario ist man davon ausgegangen, dass im Winter 40 Gigawatt zur Verfügung stehen. Jetzt aktuell sind wir noch bei 30. Also hier ist zu hoffen, dass das vielleicht in den nächsten Monaten noch ein bisschen bergauf geht.
Ja, bitter, dass da die Kernenergie in dem Fall solche Probleme macht, ausgerechnet in diesem Winter. Passende Meldung vielleicht noch zur Kernenergie. Die Endlagersuche wird sich auf unbestimmte Zeit verzögern. Und zwar hat das der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung gesagt. Und hier nochmal zur Erinnerung, wir haben das Ziel, bis 2050 ein Endlager für hochradioaktiven Müll in Betrieb zu haben. Und hier war der Plan, dass wir bis 2031 hier ein Ort, ein Endlager festgelegt haben, wo dann hier dann wirklich technisch dieses Endlager auch umgesetzt wird. Und vielleicht mal hier in der Runde kurz, wie das denn so abläuft. Also zunächst werden grundsätzlich alle Standorte geprüft und zwar nach Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen. Und die das noch nicht mal schaffen, die kommen in die Kategorie D. Das sind einfach Standorte, die sind raus, die braucht man sich nicht groß weiter angucken. Und dann bei denen, die dann noch übrig bleiben, sagt man, okay, könnte dort ein sicherer Einschluss stattfinden? Wenn das nicht möglich ist, dann kommen die in Kategorie C, sagt man geringe Eignung, aber eigentlich nicht wirklich geeignet. Und dann bei den verbleibenden Standorten, heißt es schon, kommt es dann eben zu einem Diskurs. Und da gibt es dann welche, die sind mehr geeignet, weniger geeignet. Und man nimmt dann die, die mehr geeignet sind, die anderen steckt man in Kategorie B. Und bei denen, die dann mehr geeignet sind, gilt dann Geologie vor Geografie. Das heißt, da, wo wirklich die Geologie besonders gut ist, die sollen dann am Ende das Rennen machen. Es war an dem Beispiel genannt, auch theoretisch, wenn darüber eine Stadt ist, ist egal. Sozusagen Hauptsache die Geologie ist so gut, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass es sicher ist. Aber scheint komplizierter zu sein, als man ursprünglich dachte. Das heißt, hier Ende 2022 sagt man schon, wir schaffen das nicht bis 2031, diesen Standort final festzulegen.
Okay, dann machen wir einen Sprung von Strom zum Gas. Ein kurzer Blick auf die Füllstände. Wir sind aktuell bei 99,38% bei den Füllständen in den deutschen Gasspeichern. Das ist schon wieder ein bisschen weniger, als es jetzt in den vor 10 Tagen war. Da waren wir sogar bei über 100%. Da hat man letzte Woche drüber spekuliert, ob das überhaupt geht. Also diese 100% sind auf die technische Kennzahlen bezogen, aber wenn man ein bisschen mehr Druck drauf gibt, dann geht da wohl ein bisschen mehr. Aber wir befinden uns jetzt auch wieder in der Phase der Ausspeicherung. Deswegen sinkt der Stand aktuell. Was trotzdem noch angegeben worden ist in dem Bericht, ist, dass wir mit dem Verbrauch niedriger als in den letzten 4 Jahren liegen, durchschnittlich, obwohl wir mit den Temperaturen circa 0,7 Grad niedriger liegen als in den Vorjahren. Und das in der Referenzwoche KW46.
Genau. Angeschaut wurde das auch nochmal auf Basis der Verbrauchszahlen, die vom BDEW veröffentlicht werden. Und die haben sozusagen sich mal alles angeschaut von Januar bis einschließlich aktueller Zeitraum. Und da kommt ihr darauf, dass hier eben von Januar bis Oktober 13,7% weniger Gas verbraucht wurde, wenn man das Ganze temperaturbereinigt. Das heißt, es ist etwas wärmer als in den vergangenen Jahren, hat man immer noch eine Einsparung von 7,5%. Und auch auf Strom wurde geschaut. Hier haben wir leider bis jetzt nur eine geringe Reduktion von 2%. Aber ich denke, die aktuellen Zahlen jetzt dürften vermutlich noch mal ein bisschen drunter liegen, weil ja jetzt wirklich viel drüber geredet wird, die hohen Preise teilweise ankommen bei den Verbrauchern und daher davon auszugehen ist, dass hier die Reaktion auch stärker ist als in den ersten Monaten des Jahres.
Es wird Gas eingespart und die Befürchtung stand ja im Raum, dass wenn Firmen Gas einsparen, das zulasten der Produktion geht. Das IFO-Institut hat jetzt eine Umfrage gemacht und dabei kam raus, dass ein Großteil der Firmen, die in ihren Produktionsprozessen Erdgas benötigen, Gas einsparen, ohne die Produktion zu drosseln. Und das sind 75%, also 3 von 4 Unternehmen sparen ein, ohne zu drosseln. 14% der Firmen haben angegeben, dass sie, um Gas zu sparen, auch weniger produziert haben. Das sind auf der einen Seite recht viele, also positive Signale, dass hier Einsparungen möglich waren, ohne zulasten der Volkswirtschaft. Auf der anderen Seite mussten wirklich 14% ja schon Einschnitte hinnehmen. Ein Blick in die Zukunft sagt, dass aber weitere Einsparungen schwierig werden, ohne auch die Produktion zurückzufahren.
Genau, bei denen, die sozusagen Erdgas gespart haben, ohne die Produktion zurückzufahren. Ich weiß nicht, ob das in der Studie nochmal thematisiert wird. Gibt es natürlich letztendlich zwei Möglichkeiten. Entweder Effizienzmaßnahmen, was natürlich sehr zu begrüßen ist, wovon es ja auch einige gibt. Und auf der anderen Seite ein Energieträgerwechsel. Da wissen wir ja, dass das teilweise nicht ganz so schnell geht, weil natürlich hier die Technologien, insbesondere Wärmepumpen, nicht so schnell zur Verfügung stehen momentan. Und wir aus unserer Arbeit in den Industriebetrieben wissen auch, dass es quasi zu einer Renaissance des Heizöls kommt, dass wirklich viele jetzt wieder entsprechende Heizöltanks installieren, reaktivieren und bei den entsprechenden Zweistoffbrennern einfach Öl einsetzen statt Gas und damit natürlich auch unterm Strich Erdgas einsparen, was jetzt natürlich gut für die Versorgungssicherheit ist, aber aufgrund der spezifisch höheren CO2-Emissionen nicht gut fürs Klima. Punkto Versorgungssicherheit schauen wir ja auch immer auf unsere LNG-Terminals, weil das ja letztendlich die Möglichkeit bietet, hier Erdgas nach Deutschland zu bringen, ohne auf das russische Erdgas angewiesen zu sein. Und hier ist es so, dass der LNG-Terminal in Wilhelmshaven fertiggestellt ist, so zumindest die Pressemeldung vom BMWK. Also das, was viele anfangs nicht für möglich gehalten haben, dieses im Rekordtempo eine komplett neue Infrastruktur dort aufzubauen, ist gelungen. Und zwar am 15.11. ist der erste Anleger, diese FSRUs für Flüssiggas, eben fertiggestellt worden mit dem schönen Namen Hoek Esperanza. Allerdings müssen hier noch technische Tests durchgeführt werden, damit dann tatsächlich LNG-Gas im deutschen Netz genutzt werden können.
Was bedeutet das jetzt an Größenmengen? Also wie viel bekommt man darüber jetzt nach Deutschland?
Genau, vielleicht können wir da den Blick auf das Gesamtpaket nochmal werfen. Also Brunsbüttel soll ja auch noch bis Ende des Jahres an den Start gehen. Das ist auch so ein hohes Schiff. Ich hoffe, man spricht es so aus. Und das dritte und vierte staatliche dann in Stahl und Lubmin in 2023. Also da geht man davon aus bis Ende 2023. Und das fünfte käme dann nochmals nach Wilhelmshaven. Also das zweite für Wilhelmshaven ebenfalls im letzten Quartal 2023 geplant. Das heißt, hier hätten wir dann diese 5 staatlichen und dann gibt es ja noch das private in Lubmin und alle zusammen könnten dann, wenn man sich den historischen Gasverbrauch anschaut, der letzten Jahre ungefähr ein Drittel davon decken.
Okay.
Das ist schon eine erhebliche Menge und es ist ja so, dass wir ja nicht nur Gas aus Russland bekommen haben, sondern auch vorher schon aus Norwegen, Niederlanden etc., sodass wir dann, wenn die alle da sind, eigentlich, was die Versorgungssicherheit angeht, auf einem guten Pfad sind. Allerdings ist natürlich für die Volkswirtschaft dann auch noch entscheidend, wie viel wir dann für dieses LNG bezahlen müssen, was dann über diese Terminals kommt.
Okay. Es soll ja nicht nur Erdgas über die Terminals nach Deutschland transportiert werden, sondern in Zukunft auch Wasserstoff bzw. dessen Derivate. Und hier wurde in der letzten Woche eine Entscheidung für ein Importterminal für grünes Ammoniak in Hamburg getroffen. Ammoniak wird ein wichtiger Baustein im Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft sein, weil es eben ein Träger für Wasserstoff ist, aber auch selbst schon energetisch genutzt werden kann oder auch für die stoffliche Nutzung, die man jetzt eben auch schon hat. Das ganze Ding soll auch 2026 in Betrieb sein, also recht kurzfristig. Wenn wir jetzt so auf die LNG-Terminals schauen, dann scheint es auch gar nicht so unrealistisch, dass das so schnell geht.
Genau, du hast es schon angesprochen, Wasserstoff oder deren Derivate, die müssen natürlich dann irgendwo angewendet werden. Ein wichtiger Baustein werden ja dann auch Kraftwerke sein, die dann mit Wasserstoff betrieben werden. Und daher ist das Ziel natürlich, dass neue Gaskraftwerke, die jetzt ans Netz gehen, H2 ready sind, wie es so schön heißt, und idealerweise nicht nur ein paar Prozentpunkte, sondern wirklich 100%, also mit 100% Wasserstoff betrieben werden können. Und da gab es jetzt die Meldung von ENBW, dass sie hier das Heizkraftwerk in Stuttgart-Münster von Anfang an eben H2 ready bis zu 100% bauen werden. Und diese Turbine, die dort installiert wird, kommt von Siemens.
Sehr schön. Dann springen wir jetzt von dem Thema Versorgungssicherheit und Wasserstoff zu den Preisen. Wie schaut's da aus?
Genau, kurzes Update. Wir hatten ja die letzten Male eine spürbare Erleichterung bei den Preisen gesehen und sind jetzt leider wieder ein bisschen nach oben gegangen. Das heißt, der Terminmarkt sagt, dass man für eine Lieferung für nächstes Jahr aktuell 339 Euro pro Megawattstunde für den Strom bezahlen muss. Zwischendrin in den letzten zwei Wochen waren wir wirklich knapp über 300, bei 301 Euro pro Megawattstunden. Es zieht wieder leicht an, liegt unter anderem daran, dass auch der Gaspreis wieder leicht angezogen ist. Da liegen wir jetzt bei 138 Euro pro Megawattstunden. Zwischenzeitlich waren wir da runter bis 110 Euro pro Megawattstunde.
Okay, das sind hohe Preise und in den letzten Wochen war die Diskussion um die Entlastung sehr aktiv. Gaspreisbremse, Strompreisbremse, da werden wir jetzt nicht näher eingehen. Wir haben uns gedacht, dass wir das Beschlossene dann erklären, wenn es soweit ist, also wenn die Sache durchs Bundeskabinett durchgegangen ist. Die Dezemberhilfe ist allerdings schon abgesegnet worden vom Bundesrat, also das wird in Kraft treten. Deswegen hier die Zusammenfassung. Wir werden im Dezember also eine Entlastung, eine direkte Entlastung erhalten. Wer ist wir? Das sind die Haushalte, die mit Gas und Fernwärme heizen. Und das sind Unternehmen, die bis zu 1,5 Gigawattstunden Gas verbrauchen. Und wie viel bekommen diese Empfänger? Das ist quasi das, was man im Dezember fürs Gas ungefähr bezahlen würde. Und berechnet wird das mit folgender Formel. Man nimmt ein Zwölftel des Jahresverbrauchs, des prognostizierten Jahresverbrauchs und nimmt das dann mit dem Dezemberpreis mal, also multipliziert das mit dem Dezemberpreis. Das wird dann ohne Zutun einfach dann verrechnet vom Energieversorger, also die Privatkunden müssen da nichts tun. Die Energieversorger dürfen dann auf der anderen Seite ihre entgangenen Zahlungen oder Einnahmen dann bei der KfW sich wieder zurückzahlen lassen.
Wir haben ja auch einige Studierenden unter unseren Zuhörerinnen. Ja, da gibt es ja auch eine gute Nachricht.
Richtig, die bekommen alle 200 Euro Energiepauschale. Ist auch durchs Bundeskabinett, also noch nicht durch den Bundestag und auch nicht durch den Bundesrat. Aber hier unsere Regierung hat beschlossen, dass Studierende pauschal 200 Euro bekommen. Hier muss man die 200 Euro aber beantragen. Also man bekommt die nicht einfach so aufs Konto überwiesen. Man muss da aktiv werden.
Gut, ein Teil dieser Ausgaben soll dann eben durch die Übergewinnsteuer bzw. der Abschöpfung der Gewinne erzielt werden. Unser Nachbarland Österreich ist da jetzt schon einen Schritt weiter. Die haben tatsächlich jetzt diese Übergewinnsteuer für Energieunternehmen eingeführt. Und zwar schaut man ja einerseits auf die, ich sag mal, fossilen Unternehmen aus dem Öl-, Kohlebereich, die auch dieses Jahr gute Gewinne erwirtschaften, und aus dem, auf dem anderen Bereich natürlich die erneuerbaren Energien Stromerzeuger, die aufgrund ihrer geringen Grenzkosten teilweise eben auch erhebliche Gewinne erzielen. Und bei den fossilen ist es jetzt so, dass wenn die Gewinne in diesem und nächsten Jahr 20% höher sind als die Durchschnittsgewinne der Jahre 2018 bis 2021, dann fällt eben für diesen Teil noch eine zusätzliche Steuer von 33% an, sofern Investitionen in erneuerbare Energien vorweisbar sind. Andernfalls muss man sogar 40% Steuer zahlen. Bei den Stromerzeugern ist so, dass hier eine Erlösobergrenze von 180 Euro pro Megawattstunde eingeführt wird, also diese Zahl, die auch auf EU-Ebene eben vorgeschlagen wurde. Und hier ist es so, dass wenn keinerlei Investitionen in erneuerbare Energien erfolgt, diese Obergrenze sogar bei 140 Euro pro Megawattstunde liegt. Interessant fand ich habe heute mit einem Pumpspeicherkraftwerksbetreiber in Österreich gesprochen, der gesagt hat, Pumpspeicherkraftwerke sind allerdings ausgeschlossen. Also es ist jetzt nicht so, dass hier gesagt wird, auch die Strom aus Wasserkraft über ein Pumpspeicherkraftwerk produzieren, müssen auch hier diese Erlösobergrenze einhalten. Und das ist natürlich sehr attraktiv, weil unsere Auswertungen zeigen ja, dass nicht nur das Preisniveau als solches stark angestiegen ist, sondern auch die Preisunterschiede, insbesondere untertägig. Da haben wir teilweise wirklich Schwankungen von bis zu 500 Euro pro Megawattstunde. Das heißt, wenn man momentan Flexibilität im Markt hat, insbesondere einen großen Speicher wie ein Pumpspeicherkraftwerk, kann man auch hier sehr gutes Geld aktuell verdienen. Auch in Deutschland tut sich was. Hier haben wir einen Gesetzentwurf, also ist noch nicht öffentlich, eben auch die Gewinne von Erdöl, Erdgas und der Kohleunternehmen abzuschöpfen. Dazu zählen auch noch zu dieser Gruppe Raffinerien, die teilweise eben auch aktuell gutes Geld verdienen. Und auch hier sollen 33% zusätzliche Steuer erhoben werden auf einen Gewinn, der über 20% des mittleren steuerlichen Gewinns der Jahre 2017 bis 2021 liegen.
Letzte Woche ist die Klimakonferenz in Ägypten zu Ende gegangen und wir möchten hier mal drei Punkte zusammenfassen. Punkt 1 ist, dass jetzt endlich ein gemeinsamer Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern beschlossen wurde. Das war mit das prominenteste Ergebnis. Es wurden aber keine Summen genannt und die genauen Details sollen auch erst in der nächsten COP im nächsten Jahr ausgearbeitet werden, die übrigens dann in Dubai stattfinden wird. In den letzten Jahren waren ja immer wieder die 100 Milliarden im Gespräch, die schon 2020 fließen sollten, das aber bisher nicht geschehen ist. Und hier haben sich auch die Industrieländer oder die Länder, die hier diese Zahlung zugesagt haben, auch gegen entsprechende Formulierungen gewendet, die sie zu Nachzahlungen bewegen hätte können. Also hier schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Als zweiten Punkt nehmen wir die Abkehr von fossilen Brennstoffen, wurde nicht explizit so formuliert. Also es wurde auch schon im letzten COP beschlossen, dass ein schrittweiser Ausstieg aus der Kohle stattfinden soll, aber nicht aus Öl und Gas. Das wurde jetzt von einigen Ländern gefördert, wurde aber nicht so in die Abschlusserklärung reingeschrieben. Was dagegen dann drin steht als dritter Punkt, ist zum ersten Mal, dass erneuerbare Energien eine zentrale Rolle spielen werden. Das wird als Erfolg gewertet. Insgesamt war jetzt der Medienhall eher ernüchternd über diese Klimakonferenz. Ja, mal sehen, was die nächste bringt. Das waren so aus unserer Sicht, glaube ich, die drei Punkte, die wir hier nennen wollten.
Genau, vielleicht hier nochmal ganz kurz, was COP heißt, Conference of the Parties. Das ist eben die jährlich stattfindende Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention. Aber in aller Mund einfach als große Klimakonferenz. In der EU gab es auch eine neue Meldung, und zwar, das hatten wir auch in einer unserer letzten Folgen, das Thema Grenzen für die Sektoren, die nicht dem ETS unterliegen. Und hier gibt es eben Klimaziele für die Sektoren Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft. Also wir haben ja hier in Deutschland durch das Bundesemissionshandelsgesetz auch hier entsprechend jetzt was eingeführt. Aber auf EU-Ebene gibt es eben Ziele, wie diese Sektoren ihre Emissionen reduzieren sollen. Und da ist es so, dass jetzt aktuell das EU-Parlament und der Ministerrat hier eine Reform beschlossen haben, und zwar der sogenannten Lastenteilungsverordnung. Haben wir auch nochmal in den Shownotes verlinkt, wer sich das mal anschauen möchte. Und hier wurde einerseits das Ziel verschärft, und zwar sollen nun bis 2030 40% weniger Emissionen aus diesen Sektoren kommen im Vergleich zu 2005. Bis jetzt liegt das Ziel bei 30% Reduktion. Also das ist schon nochmal eine deutlich größere Ambition, insbesondere wenn man sieht, dass ja gar nicht mehr so viel Zeit ist bis 2030. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dieses Reduktionsziel wird nicht gleichmäßig auf alle Mitgliedstaaten verteilt. Da sagt man, die Mitgliedstaaten, die ja ein größeres Bruttoinlandsprodukt haben, damit auch mehr Möglichkeiten haben, hier Maßnahmen zu ergreifen, müssen mehr leisten. Und die Spannweite geht da von 10% Reduktionsziel bei Bulgarien bis rauf auf 50% zu bei den, sag ich mal, reicheren Ländern, unter anderem Deutschland. Also Deutschland muss jetzt in diesen Sektoren bis 2030 50% Einsparung gegenüber 2005 schaffen.
Und um welche Sektoren handelt es sich hier?
Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft.
Okay, aber das ist ja schon ein Brummer. Also man hat ja in Deutschland das Klimaschutzgesetz, in dem die Sektorziele für Deutschland definiert werden. Und man hat es jetzt im letzten Jahr nicht geschafft, in dem Sektor Gebäude und Verkehr diese deutschen Klimaziele einzuhalten. Aber jetzt durch diese Verordnung muss man diese Ziele nochmal verschärfen.
Genau, also wenn Deutschland bis jetzt nicht das Ziel hatte, bis 2030 50% einzusparen, dann müssen sie verschärft werden.
Okay.
Und wie wichtig das Ganze ist, zeigt auch nochmal der Anteil der Emissionen aus diesen Sektoren. Die machen nämlich insgesamt 60% der Gesamtemissionen aus.
Die letzte Nachricht auch auf EU-Ebene betrifft die Energiecharta. Wir hatten vor circa 10 Folgen schon mal das Thema. Jetzt ist dieses Thema wieder in den Nachrichten, weil einzelne Mitgliedstaaten angekündigt haben, aus dieser Energiecharta auszusteigen. Und jetzt auch der EU-Ministerrat der Kommission verwehrt hat, ihrer Reform zuzustimmen, die sie ausgehandelt haben, in Vertretung für die EU. Also was ist passiert? Nochmal eine kurze Wiederholung. Die EU-Charta ist ein Vertrag aus den 90er Jahren zwischen 54 Staaten. Da sind Nachfolgestaaten der Sowjetunion dabei, aber auch europäische Staaten sowie die EU selbst auch als einzelner Vertragspartner mit dabei ist. Und ein wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages ist der Investitionsschutz für fossile Energieformen. Und das ist der Punkt, warum dieser Vertrag jetzt in die Kritik geraten ist. Man sagt, dieser Vertrag steht im Widerspruch zu der Energiewende. Deshalb hat die EU-Kommission jetzt eine Reform ausgehandelt. In dieser Reform möchte man den Investitionsschutz von 20 auf 10 Jahre setzen für bestehende Kraftwerke, und neue Kraftwerke sollen nur noch 9 Monate Investitionsschutz bekommen. Also, wir haben jetzt die Diskussion, die EU-Kommission möchte diese Reform durchsetzen und einzelne Länder sagen, nein, wir möchten komplett austreten. Und hier ist gerade ein juristischer Streit im Gange, weil die EU-Kommission diese Seite sagt, ihr könnt aussteigen, aber hier gibt es eine Klausel, die Sunset-Klausel, die sagt, selbst nach einem Austritt bleiben bestehende ausländische Energieinvestitionen noch für 20 Jahre geschützt. Also, wenn man aussteigt, dann hat man eine schlechtere Situation, als wenn man jetzt für diese Reform stimmt. Nichtsdestotrotz haben die Mitgliedstaaten der EU jetzt im EU-Ministerrat der EU-Kommission nicht die qualifizierte Mehrheit gegeben, dieser Reform zuzustimmen. Die Länder Italien, Polen, Spanien, Niederlande, Frankreich und Deutschland möchten diesen Vertrag komplett nicht mehr beiwohnen, also möchten da austreten. Also hier wird sich noch einiges tun in den nächsten Wochen. Ich denke, da wird man noch ein Update geben.
Gut, ich denke, das sind die aus unserer Sicht relevantesten Nachrichten, die wir hier zusammengetragen haben aus den letzten zwei Wochen. Falls wir was vergessen haben, gerne auch uns darauf hinweisen. Passiert ja momentan sehr viel. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.